da sind wir wieder zum nächsten Vodcast. Zum ersten Mal mit dabei, im Vodcast zumindest, Dirk Krampe. Spektakulär.
Mit ein bisschen Verzögerung, genau. Ja, war ja geplant eigentlich für nächste Woche, für letzte Woche oder vergangene Woche. Gab dann leider Gründe, warum wir das verschieben mussten. Aber umso mehr freue ich mich natürlich, jetzt hier dabei zu sein.
Fantastisch. Mir wurde aufertragen, jetzt pass auf, zu fragen, was denn mit deinem Skiurlaub los ist. Denn beim letzten Mal, als du im Podcast dabei warst, hat's geklingelt und der Postbote war da und du musstest ein Paket entgegennehmen, wo eine Skijacke drin war.
So ist es. Ja, den mussten wir ja leider verschieben. Der wäre am Dienstag zu Ende gegangen. Ich wollte über Karneval mit meinem Sohn ins Zillertal fahren und dann hat uns Covid erwischt, also ihn, mich nicht. Jetzt ist er mittlerweile wieder genesen. Wir waren gestern am Mittwoch im Sauerland und haben die Skijacke ausprobiert. Sie wärmt, es war warm, verdammt warm, kann ich sagen.
Ja, zu warm?
Ja, ja, also 6 Grad oder so, ne? Aber wenn du diese direkte Sonneneinstrahlung, dann ist im März schon, so hat man schon so das Gefühl, das ist schon richtig warm. Ja, und den Skiurlaub konnten wir Gott sei Dank stornieren und verschieben. Den machen wir jetzt Ostern.
Ah, okay. Alles klar. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
So ist es.
Bist du denn mehr so der Typ Michaela Schifrin?
Nein.
Oder wie heißt denn der gute Schweizer? Beat Feuz heißt er, glaube ich.
Weder noch. Also ich bin eher ich komme die blaue Piste gut runter und übe dabei ein bisschen Schwünge. Ich muss keine schwarze fahren, rot geht auch noch, ist alles in Ordnung, aber ich muss keine schwarze Piste fahren, um mir irgendwas zu beweisen und ich sitze auch sehr gerne auf der Hütte.
Ach so, das ist eigentlich alles nur Tarnung. Also eigentlich hast du die Jacke geholt, damit du, wenn du auf der Hütte sitzt, draußen natürlich bei Sonneneinstrahlung, da auf dem Sonnendeck quasi, damit du da nicht erfrierst. Das ist der einzige Grund. Also ums Skifahren an sich geht's eigentlich nicht.
Doch. Ja? Nein, so schlimm ist nicht. Also, ich fahre schon gerne und wenn ich dann da bin, möchte ich auch viel fahren und deshalb tun mir heute die Knochen ein bisschen weh.
Ist das eine gute Idee mit diesem Skiurlaub, wo du dann mehrere Tage am Stück fahren würdest?
Ich habe die Hoffnung, dass sich das irgendwann sozusagen einrenkt und dass der Körper sich daran erinnert, ah ja, okay, Belastung, das gab's mal früher.
Das ist tatsächlich lange her, eine ordentliche Belastung. Ja, wobei, du fährst ja mal Rad.
Ich fahre viel Fahrrad, ja, genau. Also ich bin schon, und jogge auch, also ich bin schon noch fast jeden Tag eigentlich auch irgendwie unterwegs und mache ein bisschen was. Aber das sind dann so Belastungen, wenn du den Berg so hochstapfst oder so, das ist, dann werden Muskelgruppen belastet, von denen man gar nicht mehr wusste, dass man sie noch hat.
Verstehe. Ja, Skiurlaub seid ihr natürlich gegönnt, ist ja logisch. Zillertal ist jetzt auch nicht das Allerschlechteste, wo man hinfahren kann in Österreich?
Nee. Wir müssten ja dann halt schon gucken, dass wir ein bisschen hochkommen, weil Anfang April ist das ja dann erst. Da musst du dann schon so bis auf 2.500 und da gibt's ein, zwei Berge gibt's da,
die so hochgehen. Ist aber hoch.
Ja.
Da wird die Luft dünn, Dirk.
Ja.
Vielleicht wird's ja auch dünn heute im Podcast.
Was für dich. Die Überleitung zu unserem eigentlichen Thema.
Fantastisch, ja. Argumentativ herausragend. Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen sollen. Mit der mäßigen Vorstellung in Augsburg. Wobei, kurz als Erklärung übrigens, eigentlich sollte ja hier Jürgen Kors sitzen. Grüße gehen raus, beste Genesungswünsche. Und der war nämlich in Glasgow und Augsburg.
Ja. Kann einem leid tun, der arme Kerl.
Ja, ganz schlimm. Also Augsburg, das kann man sich allerdings sparen. Ja, ist eine blöde Reise.
Augsburg macht er gerne, weil er da, glaube ich, privat irgendwie aus Studienzeiten noch jemanden kennt. Deshalb ist er eigentlich gesetzt immer bei uns, fährt immer nach Augsburg hin. Und auch ich finde es da gar nicht, die Stadt ist eigentlich auch ganz nett.
Nein, also, aber so, es ist eine blöde Anreise so das, von der Zeit und wie man da hinkommt.
Genau, das ist nicht ganz so einfach. Das wird dann so ähnlich sein wie Fürth. Denn demnächst mal irgendwann gibt es ja auch noch das Auswärtsspiel.
Oh, das ist deutlich angenehmer.
Da fährst du bis Nürnberg und fährst dann mit so einer Bimmelbahn weiter, das geht noch, ja.
Also ja, warst du schon mal bei einem Spiel?
Fürth? Ja, klar, da, bei diesem ominösen Pokalspiel.
Ah, beim ominösen Pokalspiel.
Hat Mike Büskens da nicht den Torwart irgendwie ausgewechselt? Ja, genau, hat leider nicht ganz gefunden.
Ein bisschen unglücklich gelaufen.
Aber ein guter Versuch.
Ja, gut. Also gab es jetzt auch bei Chelsea gegen Liverpool.
Ja. Hat auch da nicht. Einmal hat es funktioniert, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal. Und jetzt hat Tuchel es wieder so gemacht und da nicht, ne? So war das, ne?
Es haben alle getroffen, bis die Torhüter schießen mussten.
Und der Torwart hat versemmelt.
Und dann hat Kepa drüber geschossen. Ja. Und der andere Torhüter hat getroffen. Also
shit happens.
Maximal unglücklich gelaufen. Ach so, in dem Zusammenhang fällt mir ein, Roman Abramowitsch hat jetzt den Club zum Verkauf gestellt.
Ja, und soll dafür, glaube ich, unmenschlich viel Geld verlangen. Da hat dann irgendein Oligarch, den er angeschrieben hat, schon gleich gesagt, nee, das wäre ihm zu viel. Habe ich jetzt gerade eben noch kurz gelesen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht findet sich ja unter unseren Hörern jemand, der ein bisschen Kleingeld hat.
Dann wäre ich doch der Meinung, soll er das lieber in den Podcast investieren, der Hörer.
Ja, oder in ein deutsches Unternehmen. Das stimmt.
Ja, oder einen deutschen Fußballverein. Ja. Ein Dorfverein, den er dann von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga führt. Klassisch macht das ja ein Dachdecker, Lokaler oder eine Metzgerei.
Hatten wir bei uns im Nachbarverein ja, der Heimat unseres lieben, geschätzten Kollegen Sascha Klaverkamp, ein 1500 Seelendorf, wo er wohnt. Und da gab es dann Mitte der 90er, da gab es einen Unternehmer, der sich selbstständig gemacht hat, so diese 1-Euro-Artikel, so diese Geschichten. Der ist da unfassbar reich auch mit geworden und der hat dann seinen Dorfverein gepimpt, von der Kreisliga bis in die Verbandsliga damals. Die Struktur war damals noch ein bisschen anders. Und das war damals die dritthöchste Amateurliga, meine ich sogar, unterhalb der Bundesligen. Und da habe ich dann, das waren meine Anfänge sozusagen, da habe ich dann das ein bisschen begleitet.
Achso, ich dachte, du hättest da gespielt.
Nee, das war schon nach meiner Karriere, das war zu Beginn meiner journalistischen Laufbahn. Mhm. Und das hat Spaß gemacht. Da kam dann so, ich weiß nicht, ob du Ludger Pickenecker noch kennst, früher Stürmer von Preußen Münster, Zweitligastürmer.
Das ist ja schon lange her, dass die Preußen zweite Liga gespielt haben.
Ja, das war wie gesagt in den 80ern und das war dann so zum Ausgang seiner Karriere, haben so einige aus Preußen damals den Weg nach Davensberg gefunden. Das ist nicht weit weg und das war dieser Verein und ja, war eine schöne Zeit. Mittlerweile spielen sie wieder Kreisliga.
Mhm. Ja gut, die 1-Euro-Artikel verkaufen sich auch nicht mehr ganz so gut. Aber kennst du noch Carsten Pröpper oder Daniel Jogeleit?
Ja klar.
Ja, siehst du? Weil die paar Jahre mehr, die machen bei mir den Unterschied aus. Die haben nicht in den 90ern in der zweiten Liga gespielt. Wobei Daniel Jogeleit viele Jahre bei Union Solingen ist der Rekordtorschütze von Union Solingen in der zweiten Liga.
Ja, gut. Freut mich für ihn.
Schön. Gut, dass wir das geklärt haben. Jetzt haben wir 7 Minuten durch. Ja. Fantastisch. Und jetzt können wir uns auch um den BVB kümmern. Erstmal Skiurlaub geklärt und noch ein paar Zahlen aus der zweiten Liga. Wunderbar. Wir sprechen gleich über die U19. Denn das ist so eine Mannschaft bei Borussia Dortmund, die gerade mal Spaß macht. Davon gibt's ja nicht allzu viele. Dann sprechen wir über Verletzte und noch Verletzte, weil davon haben wir so viele.
Und wir sprechen eine eigene Sendung füllen.
Ja, wir sprechen vor allem darüber, warum das so ist und was man vielleicht ändern könnte, sollte oder müsste. Hörerfragen sind auch sehr, sehr viele reingekommen. Vielen Dank dafür. Und wir blicken noch ein bisschen voraus auf das Spiel beim FSV Mainz 05, welche Bedeutung das auch hat oder haben kann, auch für den weiteren Saisonverlauf, denn wenn man sich jetzt so gefühlt von Spiel zu Spiel hangelt, das könnte ein bisschen nach hinten losgehen, dann auch was die Sommerpause und die Stimmung in der Sommerpause angeht. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, zweiter Platz ist eh sicher, aber das ist noch ein anderes Thema, werden wir gleich drüber sprechen. Ich habe es gerade gesagt, ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen, der U19 bei Manchester United?
Habe ich mir angeguckt und war auch ziemlich begeistert, wobei ich sagen muss, sie haben das 2-1 dann auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Manchester war dann auch schon überlegen irgendwo, aber zum Beispiel dieses 1-0, dieser Konter, guter Umschaltmoment. Ich habe dann prompt zum Freund von mir, haben wir noch geschrieben und habe gesagt, fällt dir einer aus der Profimannschaft ein, der so schnell umschalten kann? Es waren ja zwei, also einmal Gittens, der den Ball auch erobert und dann Semic, der den Ball nach vorne treibt und Gittens geht aber hinterher. Das kenne ich eigentlich fast nur von Haaland. Da gab es mal so ein Haaland-Tor, wo er auch aus der eigenen Hälfte losgesprintet ist und dann vorne hinterher der Stürmer, ich glaube gegen Gladbach oder so war das, bin mir nicht ganz sicher. Ja, war schon schön. Ist toll. Freut mich auch für die Jungs. Sind ja auch nette Leute da, auch der Trainer, unheimlich netter Typ. Und ist für den Verein, glaube ich, natürlich auch fürs Renommee und für zukünftige Anwerbeversuche, sage ich mal, von Talenten natürlich auch nicht ganz unwichtig, ne? Wenn du sagen kannst, hier, wir haben da auch schon gewisse Erfolge in der Youth League auch, wir haben da klaren Plan, wir haben eine gute Struktur, wir haben gute Mannschaften. Komm doch zu uns. Das könnte für zukünftige Talente dann auch nochmal so ein kleiner Schubser sein, den man denen geben kann.
Vielleicht sollten wir auch dazu erwähnen, also Youssoufa Moukoko, abgesehen davon, dass er anscheinend ja wieder verletzt ist, war gar nicht mehr spielberechtigt, weil wenn man so und so viele Einsätze hat für Profis oder Seniorenmannschaften sozusagen.
Ich glaube drei Einsätze im internationalen Wettbewerb, er hat glaube ich zweimal Champions League und dann eben auch einmal Glasgow und damit war er dann raus.
Ja, komische Regelung, oder?
Ja, von solchen Regelungen erfährt man ja dann auch immer nur dann, wenn der Fall mal irgendwann eintritt und man sich wundert, warum ist der nicht dabei, das wäre doch vielleicht mal was gewesen oder so. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, gerade aufgrund der Personallage oben, dass Rose ihn freigegeben hätte für dieses Spiel. Schlagen dann zwei Herzen in einer Brust, ne? Das ist klar. Auf der einen Seite, der Junge braucht auch Praxis und könnte sich da vielleicht auch mal ein paar Erfolgserlebnisse holen. Auf der anderen Seite ist das natürlich wieder ein Verletzungsrisiko auch. Gut, jetzt hat er sich ohnehin ja offenbar schon in Augsburg verletzt, von daher war es kein Thema.
Weißt du, was mit Bradley Fink war? Weil der ist zu Hause geblieben.
Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob da irgendwas war. Der hat ja eine U23 gespielt am Wochenende.
Und direkt ein Tor geschossen.
Ja. Keine Ahnung, also nichts gehört.
Ich habe es nur gesehen, dass er zu Hause vor dem Fernseher gejubelt hat.
Ja.
Und ja, müssen wir uns mal überlegen. Also wir haben da Bradley Fink, Julian Reikhoff, der von Ajax gekommen ist, schießt auch relativ viele Tore. Also offensiv ist nicht das Problem. Dann gibt's ja noch Bino Gittens, hast du angesprochen, Semitsch, Rechtsverteidiger, der sehr, sehr offensiv ist. Wo einige sagen, ja, erinnert ein bisschen an Paslak, aber bessere Technik. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht auf Perspektive, weil das ist so ein bisschen ein Problem, ja, bei Paslak. Aber das ist ja so eine Sache. Ich habe das getwittert, das ist alles schön und gut eigentlich bei der U19 und die Mannschaft macht wirklich richtig Spaß, spielen auch einen tollen Fußball. Aber man darf das jetzt nicht überbewerten, weil das ist eine andere Physis, die sie erwartet im Seniorenfußball. Weil du auch gerade gesagt hast, wann hast du das letzte Mal so einen Umschaltmoment bei den Profis gesehen? Die spielen aber auch gegen andere Profis. Und wenn der 19-Jährige in den Profibereich kommt, es gibt ja einen Grund dafür, warum wenige den Sprung schaffen. Wenn die so einen tollen Fußball spielen, wie sie gerade tun, haben sie auch in Empoli schon gemacht und auch in der Gruppenphase tolle Spiele hingelegt, dann könnte man ja denken, boah, ist ja super, dann können die ja 5, 6 einfach zu den Profis schicken, wird schon laufen. Aber so ist es nicht. Das ist der Punkt.
Nee, so ist es nicht. Und es ist nicht nur die Physis. Sie spielen dann, wie du es schon angedeutet hast, eben auch in der U19 gegen U19-Verteidiger. Und nicht gegen, mein Paradebeispiel ist immer Martin Hinteregger. Weil das für mich so ein robuster Schrank ist, der dann auch, da hat dann auch Youssoufa Moukoko ja seine Probleme mal gehabt.
Oder Niklas Süle.
Ja, oder Niklas Süle. Oder auch wenn du selbst im Training bist, wenn dann ein Manuel Akanji oder auch ein Mats Hummels vor dir steht, dann hast du als 19-Jähriger, glaube ich, mehr Probleme, als wenn das vielleicht so ein etwas schmalerer Gleichaltriger ist. Ne? Das ist einfach so. Und Physis ist das eine. Druck ist das andere, medialer Druck, du stehst sofort im Rampenlicht, das ist jetzt in der U19 sicherlich zum Teil auch schon so, weil du natürlich für Borussia Dortmund spielst, weil du in einem internationalen Wettbewerb spielst, das Spiel wird auch live im Fernsehen gezeigt. Die wollen alle nach oben und die haben natürlich auch schon gelernt, mit Druck umzugehen. Sie haben so ein bisschen Druck auch jetzt schon, weil es natürlich auch, wie du schon gesagt hast, eine harte Auslese ist, um hochzukommen. Aber diese Formel, wir nehmen jetzt einfach mal 3, 4 von denen und lassen sie da oben spielen, das wäre, glaube ich, nicht gut. Das ist auch unlogisch, weil es ist schon ein gewaltiger Sprung. Das siehst du auch an Moukoko ja zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, der Weg muss eben genau so sein. Die trainieren immer regelmäßiger mit, bis sie dann irgendwann voll dabei sind. Dann haben sie sich eine gewisse Härte auch schon, eine Wettkampfhärte sozusagen auch angeeignet. Und dann wirfst du sie als Trainer halt mal rein in Freundschaftsspielen und führst sie halt immer näher ran. Also dieses herausragende Fußballtalent, ein Spieler, der es dann halt mit 17, 18 oder sowas, das sind dann wirklich aber auch die Perlen. So viel hast du nicht. Das ist ein Jadon Sancho dann halt mal gewesen oder ein Jude Bellingham.
Und wird das ein Jamie Bino Gittens sein?
Ich habe ihn jetzt noch nicht so oft gesehen. Er hat auf jeden Fall gute Anlagen. Er hat ja auch Verletzungspech so ein bisschen gehabt. Jetzt war relativ 2, 3 Monate, glaube ich, raus. Ist ein guter Fußballer. Aber ich kann wenig darüber sagen, wie psychisch stabil er sozusagen ist, um auch diesen nächsten Schritt dann noch zu gehen. Und wie er eben vor allem diese Körperlichkeit hinbekommt, mit der er dann zu tun haben wird, wenn er in der Bundesliga sich bewegt. Das ist eine ganz, ganz andere Hausnummer und so gerne man das hätte, ich glaube so die Erwartungshaltung sollte man nicht zu hoch ansetzen, weil ist dem Jungen nicht förderlich. Und man sieht es am Moukoko, der jetzt natürlich auch noch ein bisschen jünger ist, das darf man immer nicht vergessen, der hat zwar natürlich schon eigentlich auch einen Männerkörper und ist schon sehr robust.
Ja, ist 17 Jahre alt.
Ist immer noch 17 Jahre alt und da spielen so viele Faktoren noch eine Rolle und der hat jetzt eine schlimme Saison, muss man wirklich ganz klar sagen. Mal gucken, wie er das auch mental mal verarbeiten kann, weil das wird auch ein Thema sein. Wenn du ein Jahr im Prinzip ja nie richtig in den Rhythmus kommst, und der hatte sich im März vergangenen Jahres verletzt. Ende März war es, glaube ich. Und das ist jetzt fast ein Jahr her. Und seitdem ist er eigentlich nicht so richtig in Tritt gekommen. Und da muss man Geduld bewahren. Da muss man auch den Jungen sich entwickeln lassen. Und man muss ihm auch klar machen, dass es nicht so schnell weitergehen kann, wie es vielleicht bis dahin weiter losgegangen ist. Moukoko hat ja nun alles überrannt und einen Rekord nach dem anderen aufgestellt. Und ich glaube, man muss mit diesen jungen Spielern sehr, sehr behutsam umgehen. Und das machen sie, glaube ich, auch richtig in Dortmund, weil dann zu große Erwartungshaltung zu schüren, das würde denen auch nicht helfen.
Jetzt ist es ja so, dass die ersten schon in den sozialen Medien darüber diskutiert haben, Jamie Bino gilt als der nächste Jadon Sancho. Also ist ein ähnlicher Spielertyp, sollten wir vielleicht auch mal kurz dazu erwähnen, weil nicht jeder, der reinhört, wird wissen, was ist das überhaupt für ein Spieler. Aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist das Problem. Wenn jetzt alle sagen, ja, ist auch ein junger, dribbelstarker Engländer mit einem tollen Antritt und auch torgefährlich, dann denken wirklich alle, ach, der ist ja wie Jadon Sancho. Aber das ist genau das große Problem, glaube ich zumindest.
Ja, Marco Rose hat es ja zum Beispiel auch mal sogar wörtlich so über Ansgar Knauf gesagt. Wir müssen gucken, dass wir ihn da hinkriegen, dass er, das war so ein bisschen spaßeshalber gemeint, aber auch an diesem Zitat muss er sich jetzt zum Beispiel messen lassen, und als Knauf dann verliehen wurde, jetzt kam das natürlich auch nochmal wieder hoch. Da kann man mal sehen, was für eine mediale Wucht das auch dann gleich annimmt, wenn man solche Vergleiche zieht. Und also der hat mit Sicherheit eine sehr gute Ausbildung genossen. Man hat den auch nicht umsonst geholt. Man hat schon die Erwartung, dass er es schafft, auch zu den Profis hin. Aber ob das jetzt im nächsten halben Jahr passiert oder ob er dann ab Sommer, soll er ja nun verstärkt herangeführt werden, regelmäßig oben mittrainieren. Er war ja auch schon mal mit im Trainingslager im letzten vergangenen Sommer, glaube ich, war mit in der Schweiz. Das ist der Weg. Und wie lange das dann dauert, und das kann dann auch ein Jahr dauern. Auch ein Sancho hat noch ein halbes Jahr lang nicht regelmäßig gespielt, als er kam. Dann gibt es die Umstellung. Gut, jetzt ist der Bino Gittens ja schon hier. Der kennt also so ein bisschen die Abläufe auch im Verein. Und man hat, glaube ich, schon die Erwartung, dass er es schafft zum Bundesliga-Profi. Aber da muss viel zusammenpassen. Du hast es eben angedeutet. Es ist nicht umsonst so, dass aus dem Nachwuchsbereich, und wie viele deutsche Meisterschaften hat die U19 des BVB geholt?
Kannst du gar nicht mehr erzählen.
Trotzdem schaffen es prozentual ist es ja einstellig, wenn überhaupt. Eher so im Promillebereich fast schon. Ne? Auch Mario Götze war es. Dann vielleicht ein Christian Pulisic und ein Brun Larsen. Wer fällt mir jetzt noch ein?
Und wo spielen die alle gerade? Nicht bei Borussia Dortmund?
Ja, es gibt viele, die, das ist ja noch ein anderer Punkt. Es gibt natürlich viele, die den Umweg irgendwo gehen, die es dann nicht unbedingt in Dortmund schaffen, weil natürlich da auch die Kaderdichte und die Qualität schon recht hoch ist.
Ja, aber wenn du dir jetzt mal so generell anguckst, wie viele ehemalige Dortmunder oder in Dortmund ausgebildete Spieler sich im deutschen Profifußball tummeln, auch auf allerhöchstem Niveau, muss man schon sagen, die Ausbildung generell beim BVB ist extrem gut, wahrscheinlich sogar führend in Deutschland.
Ja, das meine ich ja damit. Die sind gut ausgebildet. Und du siehst ja, dass es etliche auch schaffen, so ein Duxch oder Osterhage jetzt als letztes Beispiel, der auch in Bochum jetzt immer mehr Fuß fasst, gibt viele andere Beispiele, Ginczek, die es alle in Dortmund dann eben nicht unbedingt geschafft haben, weil da aber auch die Hürde sehr hoch ist, die dann den Umweg gegangen sind und woanders aber als Bundesliga-Profis oder Zweitliga-Profis doch schon im bezahlten Fußball auch irgendwie Fuß fassen können. Also das funktioniert schon, bloß wer es dann eben in Dortmund bis an die Spitze schafft, das sind dann auch schon Ausnahmetalente.
Und deswegen ist es auch so schwer. Eben hast du schon gesagt, Moukoko hat auch Spielpraxis nötig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er hat zuletzt auch in der U23 gespielt. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Bradley Fink habe ich gerade eben auch erwähnt, dass man diese Plattform nutzt, dass diese Mannschaft nicht mehr in der vierten, sondern jetzt in der dritten Liga spielt, wird dem Verein, glaube ich, auf Sicht sehr, sehr gut tun.
Das ist auf jeden Fall so, man sagt ja immer diesen Begriff Männerfußball, ne? Der wird auch natürlich in der Regionalliga schon gespielt, aber natürlich ist dritte Liga dann tatsächlich nochmal eine Stufe höher und so als Bindeglied zwischen U19 und Profimannschaft, glaube ich, genau der richtige Schritt, weil da gewöhnen sie sich dran, da haben sie auch die Chance auf mehr Einsatzzeiten und den Rest holen sie sich im Training mit den Profis. Und das sind Perlen, diese Leute, die dann aus der U19 direkt hochkommen und eigentlich auch von vornherein die Physis so haben. Bellingham hat die zweite Liga in England durchgemacht. Das war natürlich ideal, als er nach Dortmund kam.
Es gibt, glaube ich, keine physischere Liga als die zweite in England.
Da wird schon richtig gehackt.
Ja. Ne, und wie in den 80ern in der zweiten Liga.
Ja, in der zweiten Liga geht's auch richtig zur Sache. Ich meine, du siehst das ja in diesem Jahr auch, da gibt es 6, 7 Vereine, die auch jetzt noch um die Meisterschaft und den Aufstieg mitspielen können. Und du musst richtig Durchhaltevermögen haben in der zweiten Liga und du musst dich auch wehren können, weil da gibt's natürlich auch schon so ein paar Holzfällertruppen, um das mal so ein bisschen plakativ zu sagen.
Nennen Sie ruhig.
Ist ja auch nichts Verbotenes, wenn man so zu so einem Erfolg kommt, wenn man jetzt nicht vorsätzlich unfair spielt.
Nein, das will
ich jetzt keinem unterstellen.
Ist alles gut. Was du eben auch gesagt hast, wichtiger Punkt, das ist, dass Moukoko jetzt schon länger verletzt ist, beziehungsweise immer wieder Verletzungen hat. Aber nicht nur er, auch andere Spieler. Emre Can auch immer wieder Muskelverletzungen. Das ist das größte Problem. Ich sag mal, ein Kreuzbandriss, Achillessehnenriss, irgendwas in der Richtung. Das kann immer mal passieren, Fuß gebrochen oder sowas. Das ist dann im Spiel. Also bei der Formel 1 würde man sagen Rennunfall. Racing, wie es so schön heißt, passiert dann halt einfach. Aber das ist halt ein bisschen was anderes, weil es immer wieder Muskelverletzungen sind. Und das kann ich irgendwann, ich will nicht sagen, nicht mehr akzeptieren. Das steht mir ja nicht zu. Aber ich finde es schon sehr erstaunlich in dieser Häufigkeit. Was ist da los?
Ich habe vor 2 Tagen eine Geschichte drüber geschrieben. Ich glaube, es kommen tatsächlich viele Komponenten zusammen. Oder mehrere Komponenten zusammen. Zum einen musst du gucken, wer ist alles verletzt. Das sind Spieler, die in der Regel auch Nationalspieler sind. Gerade Emre Can jetzt zum Beispiel als herausstechendes Beispiel oder Rafael Guerreiro. Die haben ja nicht nur im vergangenen Sommer Europameisterschaft gespielt, sondern hatten davor auch keine Winterpause. Und ich glaube, dass wir mit einer Langzeitfolge dieser Problematik zu kämpfen haben. Zum einen, ja, das, also kaum, du hast dann 3 Wochen Urlaub im Sommer bekommen. Ja, den hatten sie, aber Emre Can ist, glaube ich, verletzt in den Urlaub gegangen und dann hältst du dich wahrscheinlich ja auch nicht im Urlaub daran, vernünftig die Reha zu machen. Du denkst, ja komm, ich habe jetzt hier eine Zerrung und die kuriert sich jetzt innerhalb der nächsten 2 Wochen schon aus. Die sollen sich ja oder müssen sich ja auch erholen. Ich glaube, dass die Komponenten, die zusammenkommen, sind A, Belastung, dann insgesamt haben wir, wenn du das mal vergleichst, heute ein ganz anderes Tempo im Spiel. Es findet wirklich fast alles im Vollsprint statt. Du hast kaum noch so, also wenn man jetzt heute sich auch Partien aus den 90ern mal anguckt oder sowas, selbst aus den 90ern, geschweige denn 70er, das ist ein ganz anderer Sport. Ja, und es geht nicht nur um Sprints, sondern es geht auch so um intensive Läufe, wie das so schön heißt, also wo ich vielleicht 80% meiner Leistungsfähigkeit bringen muss und davon gibt es pro Spiel 30, 40 manchmal Situationen und die sind eigentlich nur noch in diesem hohen Tempo unterwegs. Es gibt kaum Verschnaufpausen, das Tempo insgesamt ist ja höher geworden, die Belastung insgesamt ist sehr hoch geworden, vielleicht sind wir in dem Bereich an einer Grenze angekommen, dass mehr nicht mehr rauszuholen ist aus dem Körper. Dann kommen noch ganz andere Faktoren dazu. In Dortmund war es so, in der Hinrunde waren so viele Spieler verletzt. Der Trainer macht mit Sicherheit natürlich. Ja, wie sieht's denn bei dem aus? Wann kann der wieder? Wie fühlst du dich? Kannst du schon wieder herkommen? Und die Spieler selbst wollen natürlich auch. Also vielleicht mal wieder zu früh angefangen, vielleicht zu früh zu viel gewollt, vielleicht zu früh auch zu viel spielen müssen, weil einfach die Personalnot so groß war. Mehrere Komponenten. Dann kommen diese ganzen anderen weichen Faktoren. Wie, was mache ich präventiv, um Verletzungen vorzubeugen? Da sind einige sehr professionell, andere lassen vielleicht ein bisschen schludern in der Geschichte. Wie oft lasse ich mich behandeln beim Physio? Wie ernähre ich mich? Diese ganzen Geschichten. Ich glaube, es sind wirklich, und das ist das, was der Verein ja auch sagt, wir haben da ja mit Sebastian Kehl auch drüber gesprochen, die gucken natürlich, woran liegt das? Und die gucken natürlich, was ist bei jedem Einzelnen der Background? Woran hat es gelegen? Warum? Was könnte die Ursache sein, warum jetzt wieder die Verletzung aufgebrochen ist oder eine neue Verletzung da ist? Und Kehl sagt, und das kaufe ich ihm dann oder muss ich ihm ja auch abkaufen, es gibt nicht diese eine Ursache. So, unser Fitnesstrainer oder Athletiktrainer macht zu viel oder sowas. Ja, sowas, gut, wenn es so wäre, würde er es mir wahrscheinlich nicht verraten, das kommt noch dazu.
Vielleicht macht das nicht richtig.
Vielleicht ist die Art des Trainings nicht richtig. Das sind natürlich Geschichten, die der BVB dann auch intern klären wird. Mich würde nicht wundern, da greife ich jetzt vielleicht mal ein bisschen vorweg, aber wenn im Sommer auch in dem Bereich was passieren wird, wenn man sich also auch neu aufstellt. Auf verschiedensten Ebenen, vielleicht medizinische Abteilung, vielleicht eben Athletiktrainer, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass sie reagieren müssen, dass sie auch reagieren werden. Sie haben jetzt nicht das große Interesse, uns zu erzählen, was genau alles gerade falsch läuft. Das werden wir dann wahrscheinlich dann in ein paar Monaten vielleicht herausfinden, wenn es wirklich personelle Umbesetzung geben sollte. Aber natürlich hat man das längst registriert. Das Thema war ja in der Hinrunde schon ein großes Thema und Ursachenforschung läuft. Aber ich glaube, es spielt auf jeden Fall einiges auch insgesamt damit rein.
Du hast jetzt viele Gründe angeführt. Belastung, ein Grund. Dass die Spieler natürlich auch immer wieder spielen müssen, obwohl sie nicht bei 100% sind. Auch ganz, ganz wichtig. Dass die Spieler sich vielleicht nicht oft genug behandeln lassen, würde ich gerne auch mal kurz einwerfen. Weil die können bei Borussia Dortmund, wenn sie wollen, jeden Tag zum Physio gehen. Das wird der Verein organisieren.
Ja, da geht es ja nicht nur um das, da geht es ja dann auch, man kennt das ja zum Beispiel, es gibt so Möglichkeiten, wie kannst du dich zu Hause entspannen, wie kannst du zu Hause regenerieren. Man weiß von Haaland, dass er versucht immer mit so einem Blaulicht, damit er besser schläft.
Ja, aber also, guck dir mal an, er ist ständig verletzt.
Wirkt bei ihm anscheinend nicht, vielleicht schläft er gut und verletzt sich trotzdem. Ja, klar, aber das meine ich so damit. Du hast natürlich Zugriff auf die Spieler immer dann, wenn sie da sind. Auch was Ernährung angeht, ist ein großes Thema. Und verlierst den Zugriff, sobald sie nach Hause gehen. Und dann weißt du nicht, ob sie zur nächsten Bude fahren und sich da einen Schokoriegel holen oder vielleicht beim Lieferdienst eine schöne Pizza bestellen. Schwer zu sagen. Und die ganz Jungen kommen da vielleicht noch mit klar. Die Älteren haben dann vielleicht die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht besser ist, ein bisschen gesünder zu essen. Wie auch immer. Und du hast aber eben so viele unterschiedliche Typen und nicht jeder ist gleich professionell.
Das ist ja kein Zufall, dass es so viele sind. Das ist halt der Punkt. Wenn es 2-3 Spieler wären. Man hat ja bei Rafael Guerrero zum Beispiel am Anfang gesagt, als er oft verletzt war. Er achtet nicht ganz so drauf.
Da hat man mit ihm drüber gesprochen und ich glaube, da ist auch ein bisschen was passiert und trotzdem hat es ihn in dieser Saison ja wieder relativ häufig erwischt. Und Haaland ist das beste Beispiel auch. Haaland, kann ich mich gut erinnern, als er kam vor 2 Jahren und man ihn noch nicht so sehr kannte. Man hat dann natürlich so ein bisschen mal geguckt und hat schon gesehen, okay, das ist ein explosiver Fußballspieler, der hat was Besonderes. Da sagte mir ein österreichischer Kollege auch, er hat eine Verletzungsgeschichte. Er ist immer wieder mal raus. Und mal gucken, wie das in Dortmund dann laufen wird, wenn die Belastung vielleicht noch ein bisschen höher ist, das Niveau vielleicht auch intensiver noch. Und es hat sich ja gezeigt, er ist wirklich auch durchgängig in der gesamten Zeit, die er hier ist, relativ viel verletzt gewesen. Und in dieser Saison dann eben auch mit diesen muskulären Geschichten, was mich nicht wundert aufgrund seines Spielstils. Er ist ja nun ein sehr explosiver Stürmer.
Ja, viel in den Sprints, die du eben angesprochen hast.
Und es wundert einen nicht. Ich glaube schon, dass er sehr darauf achtet, dass er weiß, wie er sich verhalten muss, dass er schon wirklich auch, obwohl er noch relativ jung ist, ein Spieler ist, der sehr viel Wert auf Prävention auch legt. Trotzdem passiert es ihm dann immer wieder und das ist schon ein Thema. Ja, wir haben in der Geschichte natürlich auch, wir haben mal geguckt, es gibt Fußballverletzungen.com, da gibt es so Statistiken über Verletzungsdings und da siehst du eben, Borussia Dortmund belegt den 18. Platz, also es hat keinen Verein schlimmer getroffen als den BVB. Augsburg und ich glaube der VfB Stuttgart hatten ähnlich große Probleme. Erstaunlicherweise, wer führt die Tabelle an? Du weißt es wahrscheinlich nicht, von daher darfst du mal raten.
Bayern München.
Nein, die hatten auch viele Verletzte.
Okay, ja, das ist richtig. Vielleicht so ein Verein wie RB Leipzig.
Nee. Union Berlin.
Ah, interessant.
Und das hat mich sehr gewundert, weil man kann natürlich sagen, das ist eine Mannschaft, die erstmal sich fürs internationale Geschäft dann qualifiziert hat, die Belastung oder wo viele Spieler diese Belastung durch die englischen Wochen gar nicht gewohnt waren oder sind. Und trotzdem haben die sehr wenig Verletzungsprobleme.
Vielleicht haben sie einfach eine andere Einstellung oder ein besseres medizinisches Team, was da arbeitet.
Ja, das ist, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist.
Ich möchte da keinem zu nahe treten, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ich will da wirklich keinem zu nahe treten. Allerdings ist das ja jetzt nicht erst seit dieser Saison so, auch in den letzten Jahren. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist dieser Spielstil von Marco Rose, der natürlich auch sehr auf Sprints ausgelegt ist teilweise, auf Pressing, wieder Gegenpressing und so weiter. Da ist die Belastung höher. Dann könnte man auch meinen, er hat ja teilweise die Spieler da gar nicht für. Also ein Axel Witzel, der allerdings fast gar nicht verletzt ist, muss man auch dazu sagen, ist ja interessant. Für den passt das einfach nicht. Aber da sind immer wieder diese Spieler, die in diese Sprints gehen, wie beispielsweise Erling Haaland, regelmäßig verletzt. Klar, er hatte anscheinend auch sowieso vorher schon eine Verletzten-Historie, aber keine Ahnung, am System scheint es nicht zu liegen.
Ja, man kann über viele Dinge dann muss man leider spekulieren, weil es wird einem keiner bestätigen. Aber du hast, wenn du das mal medizinische Abteilung, gerade was zum Beispiel die Athletiktrainer, da hat es ja durchaus auch einen Wechsel gegeben in den vergangenen Jahren. Mit neuen Trainern kamen dann oft auch zumindest teilweise neue Mitarbeiter für die athletische Vorbereitung der Mannschaft oder für die medizinische Abteilung. Und es ist trotzdem ein Problem, was es schon seit Jahren gibt, da hast du recht. Und da fragt man sich, klar, woran kann das liegen? Und bin gespannt, wie die Reaktion des Vereins dann im Sommer sein wird. Also ich kann mir schon vorstellen, das habe ich ja eben gesagt, dass da auch ein bisschen personell was passieren wird.
Gute Überleitung, dass personell vielleicht was passiert. Denn die erste Hörerfrage beschäftigt sich mit einer Personalie. Es gibt gefühlt keinen Spieler auf dem Markt, der nicht mit dem BVB in Verbindung gebracht wird. Aber was ist eigentlich mit Riedle Baku, spielt beim VfL Wolfsburg? Nach einer enttäuschenden Saison sollte er doch abzuwerben sein. Sehe ihn bei einem möglichen Wolf-Abgang als gute Option für die rechte Seite. Und dann schreibt jemand noch, Vertrag bis 2025 wird nicht unter 25 Millionen Euro zu kriegen sein. Allerdings ja, letzte Saison war er sehr im Fokus, hat gute Leistungen gebracht, sich in die Nationalmannschaft gespielt. Jetzt ist er aus dem Fokus rausgerutscht.
Der Spieler hat sicherlich Potenzial. Der Vertrag bis 2025 ist ein Riesenthema, weil er dadurch wahrscheinlich exorbitant teuer wird. Und da sind wir dann an dem Punkt, den wir dann wahrscheinlich auch gleich nochmal irgendwie intensiv diskutieren müssen, wie viel Geld steht zur Verfügung, um überhaupt was zu machen, wie viel muss ich vielleicht auf der Erlösseite erstmal einnehmen und wie realistisch ist oder wie realistisch ist das, diese Einnahmen zu generieren. Man würde super gerne einen Nico Schulz loswerden, das ist ja nun alles kein Geheimnis mehr, aber dieser Spieler hat ein geringes Erlöspotenzial, außer dass du vom Etat ein bisschen was frei bekommst an Geldern. Du musst etliche Spieler eigentlich mal in Frage stellen, wo es jetzt im zweiten, dritten Jahr, wo sie hier sind,
sag die Namen ruhig,
nicht so richtig funktioniert. Ja, natürlich sind das dann, ja, das sind natürlich dann so Spieler wie Hazard oder wie Brandt, weil die auch noch ein Potenzial bieten, um eine gewisse Ablöse zu erzielen. Emre Can als Beispiel. Das ist eine heikle Aufgabe für einen Sebastian Kehl, der dann ja im Sommer irgendwann in die alleinige Verantwortung geht. Das läuft ja alles jetzt im Hintergrund schon. Ne? Aber das ist alles mit sehr, sehr viel Wenns und Abers. Was ist mit Erling Haaland?
Verkaufen.
Ja, natürlich verkaufen, aber
jetzt im Sommer.
Kriegt man ihn verkauft? Und wenn nicht, dann hast du brutto zumindest mal die korportierte Summe von 80 Millionen weniger an auf der Einnahmenseite. Die kannst du natürlich netto nicht investieren, aber dann hast du deutlich einen eingeengten Rahmen. Was ist mit Manuel Akanji? Das ist, glaube ich, so der erste Kandidat, wo ich sagen würde, ja, der bringt dir möglicherweise auch noch richtig Geld.
30 Millionen Euro.
Und für den wird es einen Markt geben, bin ich mir sehr sicher. Es gibt ja auch einen Grund, warum er noch nicht verlängert hat.
Und dafür kauft man dann Schlotterbeck, ist man gut aufgestellt in der Defensive, also zumindest in der Zentrale.
In der Theorie alles tutti. Aber du musst, wenn du siehst, sie haben das Aus in der Champions League ja nicht kompensieren können durch ein weites Vordringen in der Europa League. Das heißt, die 15 Millionen, die stehen da erstmal so in der Verlustseite. Die hat man nicht, die kann man nicht mitplanen. Jetzt kommen für 4, 5 Heimspiele kommen noch ein paar mehr Zuschauer oder eine volle Auslastung sogar. Mal gucken, ob das Stadion voll wird. Bin ich auch noch nicht ganz sicher, weil das sportliche Brisanz ist ja relativ weg.
Also ich war gestern noch mit jemandem Abendessen, der sich auskennt. Ich kann aber nicht sagen, wer es ist, aber gleich nach der Sendung verrate ich es dir. Ja,
okay.
Der hat gesagt, er ist sich sehr sicher, dass die Stadien nicht wieder voll werden auf Dauer.
Ja, ich glaube das auch. Zum einen gibt es natürlich immer noch gefühlt sehr viele oder hoffentlich auch sehr viele vorsichtige Menschen, die sagen, das ist mir noch zu heikel, das mache ich nicht. Zum zweiten, sie aktivieren jetzt die Dauerkarten, damit haben sie eine Basis von 50.000. Die werden nicht alle immer kommen. Vielleicht geben sie dann irgendwie die Karten weiter, da gibt es ja Möglichkeiten. Aber damit hast du schon mal eine Basis. Aber ich glaube, es wird tatsächlich nicht leicht, diese anderen 30.000 Karten, knapp 30.000 Karten, an den Mann zu bringen. Gerade wenn der sportliche, wenn die sportliche Brisanz nicht mehr gegeben ist.
Ja, die letzten Spiele der Saison, ich habe das ja eben so ein bisschen angedeutet. Ich will nicht sagen, sind wertlos, aber man wird Zweiter oder Dritter. Es ist quasi nicht mehr zu verhindern.
Ja, Stand heute nicht, da hast du recht. Und ich glaube auch, dass das wird so kommen. Dafür ist die Konkurrenz ja auch nicht stabil genug. Also
nehmen sich auch gegenseitig die Punkte weg.
Ja, also gut, du hast natürlich, du spielst tatsächlich noch gegen Leipzig, du spielst noch in München. Es gibt natürlich auch noch ein paar brisante Partien, die man vielleicht auch nicht gewinnt. Aber natürlich wird Borussia Dortmund höchstwahrscheinlich Tabellenzweiter werden. Und je näher das zum Ende geht, desto wahrscheinlicher ist dann diese Geschichte und desto mehr fragen sich die Leute dann vielleicht, ja, muss ich jetzt noch zum Heimspiel gegen Arminia Bielefeld gehen oder?
Ja, klar.
Ja? Du sagst das so, aber wenn ich da mit meiner Familie hingehen würde und kaufe mir 4 Karten und esse dann noch ein bisschen was, dann kostet mich das 250 Euro, geschätzt, oder 200 Euro und dann frage ich mich, für was denn? Dass ich jetzt vielleicht, dann, wenn ich Pech habe, auch noch so ein kümmeliges 1:1 sehe oder so. Ich sag das jetzt mal so.
Nein, das kannst du ruhig genauso also sagen. Wenn genau
dann,
so ist
wenn,
es
dann
ja
will
auch.
Ich ja vielleicht auch ein bisschen Spektakel haben oder gut unterhalten werden und so.
Ja.
Und ich glaube auch, dass es nicht ganz so leicht wird, dieses Stadion zu füllen, insgesamt nicht nur in Dortmund. Und insgesamt, deshalb, wie sind wir darauf gekommen? Ach so, wegen der finanziellen Möglichkeiten, die man hat. Man erreicht ja das vorgegebene Ziel zum Beispiel, 65% Auslastung über die gesamte Spielzeit. Das wird man nicht mehr erreichen, auch wenn die letzten 4 Heimspiele ausverkauft sein sollten. Und damit wird es auch da ein Minus geben gegenüber der Kalkulation, die man irgendwann mal angestellt hat. Und das gebe ich immer zu bedenken, wenn Leute sagen, ja, der kostet dann nur 25 Millionen, da müssen wir zuschlagen. Also der Kader ist teuer. Man weiß im Moment gar nicht, welche Spieler man von der Gehaltsliste bekommt, die man gerne loswerden würde, welche Spieler man vielleicht verkaufen muss und ob man sie verkauft bekommt, weil sie noch eine Ablöse einbringen, so wie Akanji, so wie auch Brandt. Vielleicht sagt ja William Brandt, ihr könnt ja alles wollen, aber ich will gar nicht weg. Ne? Und dann wird's schwierig. Und vielleicht hat man dann auch noch einen Birki trotzdem und er findet wieder keinen Verein, dann ist er noch ein Jahr da.
Das wäre bitter.
Nico Schulz hat noch 2 Jahre Vertrag im Sommer. Und der hat einen gut dotierten Vertrag. Wer soll ihm den gerade geben?
Wer möchte ihm den geben generell?
Ist die Frage, ob der dann sagt, mir reicht's, wenn ich halt dann pro Saison, weil sich so viele Spieler verletzen, doch noch meine 10, 15 Einsätze habe. Und die wird er ja haben am Saisonende. Die hat er, glaube ich, sogar jetzt schon. Das reicht mir. Und dann nehme ich weiter mein gut dotiertes Gehalt und kann dann immer noch irgendwie in 2 Jahren wieder gehen. Ich weiß nicht, wie der so tickt. Also das ist eine sehr, sehr viele lose Fäden, so die Kehl irgendwie erstmal entwirren muss und dann auch zueinander führen muss, sodass es auf der einen Seite so ist, dass er ein bisschen Spielraum bekommt für Transfers. Natürlich haben die sich Gedanken gemacht und natürlich würden die am liebsten wahrscheinlich 5, 6 Spieler weg, 5, 6 neue mindestens. Das ist das Ziel, aber ob das alles so einfach zu realisieren ist, abwarten.
Ich glaube, also Adeyemi, sagt man ja, ist relativ sicher.
Ja, und der kostet auch, wenn man mal sieht, was...
30, 35 Millionen.
Ja, das will Dortmund nicht zahlen. Aber vielleicht müssen sie es am Ende des Tages, damit sie ihn bekommen. Und das ist auf jeden Fall ein Spielertyp, der im Kader fehlt. Und so, davon brauchen sie eigentlich ja noch einen, wenn man mal ehrlich ist.
Ja. Wird eng.
Dann brauchst du noch einen Linksverteidiger, du brauchst noch einen defensiven Mittelfeldspieler für die Witzelposition, du brauchst noch einen zweiten Innenverteidiger, du brauchst eigentlich auch noch einen Rechtsverteidiger.
Wird eng, Dirk.
Also was benötigt wird sozusagen, das ist, liegt ja eigentlich klar auf dem Tisch. Das
vielleicht kann Roman Abramowitsch den Verein ja kaufen.
Ja,
ich glaube nicht. Nein, das war ein Spaß. Das war ein Spaß, wirklich.
Nicht mit Aki Watzke.
Nein, ich denke nicht. Auch ohne Aki Watzke, nee, glaube ich, würde das nicht funktionieren.
Und Gott sei Dank so, ja.
Ja, ist auch besser so, wirklich. Obwohl, er hat ja jetzt gesagt, das, was er einnimmt, wird er zu Teilen auch spenden an die Kriegsopfer in der Ukraine. Das ehrt ihn sehr, muss man sagen.
Ja, ich würde das generell auch nicht alles so verteufeln, aber es ist natürlich, das sorgt natürlich für ein riesiges Ungleichgewicht und da haben wir ja in Deutschland auch Kontrollmechanismen sozusagen mit 50+1, weil wenn du, egal wie es läuft, wenn du immer zuschießen kannst und immer holen kannst, wen du möchtest, weil das Geld einfach da ist, das ist natürlich eine klare Benachteiligung für die meisten anderen Clubs, wenn sie nicht auf der gleichen Schiene unterwegs sind. Und ja.
Nächste Frage, beziehungsweise Daniel möchte, dass wir gesund bleiben sozusagen, schreibt er, glaube ich. Muss ich jetzt nochmal lesen, es sind 2 Tweets. Aber ihm geht's darum, dass Fußball gerade nicht so wichtig ist. Vielleicht gehen wir da am Ende der Sendung nochmal ganz, ganz kurz drauf ein. Dann wird ja geschrieben, ich will Timo Werner nicht bei meinem geliebten BVB sehen. Außerdem passt er als Spielertyp nicht als Haaland-Ersatz in die Mannschaft. Zu viel Ähnlichkeit mit Malen und Mokoko. Könnt ihr mir bitte sagen, dass da nichts dran ist?
Ich habe jetzt diesen Namen noch nicht explizit so gehört. Ich glaube auch, dass der natürlich auch unfassbar teuer sein wird. Der Vertrag läuft ja auch noch länger als bis 24 oder 25 auch sogar. Ich habe jetzt heute Morgen noch mal kurz gelesen, dass zumindest seine Beraterseite und er selber dann sich auch irgendwann mal jetzt mit Tuchel irgendwie auseinandersetzen wollen, wie er überhaupt plant mit Timo Werner oder ob er plant.
Kann man vielleicht ausleihen und so die Ablöse sparen?
Solche Modelle sind natürlich auf jeden Fall gut. Das würde vieles vereinfachen, aber der wird natürlich auch monstermäßig viel verdienen. Da muss man auch mal gucken, wie kann man das alles regeln. Alles, was von Deutschland aus nach England geht und dort zu einem Spitzenverein geht, verdient zweistellig im Millionenbereich. Und damit ist man in Dortmund gleich der Topverdiener. Und ich weiß nicht, wie viele Dortmund sich davon leisten kann.
Ich fände Marco Reus auch nicht gut.
Das wäre Marco, ja, weiß ich nicht, ob Marco Reus das nicht vielleicht egal. Also Marco Reus, glaube ich, möchte in allererster Linie, dass man eine wettbewerbsfähige und gute Mannschaft hat.
Hm. Wenn du das so sagst. Top Podcast. Frage. Bin grundsätzlich Fan von Emre. Leider viel zu oft verletzt, aber als defensive Sechs immer top. Sicher und mutig am Ball, stark im Zweikampf. Doch nach 2,5 Jahren sind er und Brandt uneingelöste Versprechen. Denkt ihr, der BVB sieht in ihnen die Zukunft? Nein.
Nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Aber das ist genau das gleiche Thema bei Emre Can, wie es eben dann vielleicht bei Hazard oder Brandt ist. Will er den Verein verlassen? Hat er da Bestrebungen?
Glaube ich bei Can nicht.
Ja, weiß ich gar nicht. Wenn ein Top-Angebot käme, würde er sich vielleicht auch Gedanken darüber machen. Aber bei dem ist es tatsächlich so, dass natürlich auch andere sehen, wie oft er verletzt ist. Und seine Schwächen, die man eigentlich auch kannte in Dortmund, die hat man auch gesehen in Dortmund. Dieser Aggressive Leader, der er sein sollte, das war ja damals eigentlich ein perfektes Paket so für eine Wintertransferperiode, muss man ehrlich sagen. Das war schon beeindruckend, dass man einen Goalgetter holt, der viele Tore garantiert und als zweite Verpflichtung dann eben einen Spieler, von dem man weiß, dass er die Aggressivität hat. Aber er hat es nicht so kanalisieren können, wie man es gebraucht hätte. Da waren auch zu viele Dinger drin, die richtig Punkte gekostet haben.
Ja.
Erinnere dich an die Manchester-Spiele mit seiner Aktion, der rote Karte und
Elfmeter. Vorsicht, ja.
Also der ist oft dann auch, ja, vielleicht, weil er natürlich gespürt hat, dass man es von ihm so erwartet, aber der ist dann manchmal doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Hallo an den besten BVB-Podcast. Wie sicher sitzt Marco Rose tatsächlich noch im Sattel? Auch wenn er ob des Kaders unter Verletzungen mir ein bisschen leid tut, aber ist er vielleicht ein überschätzter Trainer? Besitzt er wirklich das volle Vertrauen der Bosse?
Alles, was wir hören, ist, solange die Champions League nicht ernsthaft in Gefahr gerät, wird an ihm auch nicht gerüttelt und gezweifelt. Man muss jetzt mal überlegen, man hat 5 Millionen Euro damals ausgegeben, um diesen Trainer zu bekommen. Ich fände es auch, ja, es wäre schon bezeichnend, wenn man damit ja auch zugeben würde, dass man sich so geirrt hat. Also wenn man ihn jetzt in Frage stellen würde oder wenn er tatsächlich irgendwann mal entlassen werden sollte, wäre das ja nun auch ein klares Eingeständnis sozusagen. Wir haben uns im Scouting geirrt. Der Trainer ist beobachtet worden. Man hat sich mit ihm ein paar Mal getroffen und das wäre schon sehr merkwürdig. Also ich glaube nicht, dass Rose kritisch gesehen wird. Die wirkliche Beurteilung seiner Fähigkeiten, die muss er noch erbringen, wenn er irgendwann mal hoffentlich nicht 7, 8 Verletzte hat und wichtige Spieler verletzt. Ich habe jetzt gestern mal nochmal zusammengezählt im Zuge dieser Verletzungsgeschichte. Das ist jetzt eine halbe Startelf, die gerade fehlt. Und das kann ein Verein, da wird es dann selbst bei Bayern München eng. Aber ein Verein wie Borussia Dortmund kann das nicht gleichwertig kompensieren. Und da ist dann schon erklärbar, warum es in manchen Dingen eben oder in manchen Spielen eben nicht gut läuft.
Bester Taktik-Podcast, schreibt Lukas. Weiß ich jetzt nicht. Sind ja gar kein Taktik-Podcast eigentlich.
Nicht ausschließlich, ne?
Nee. Aber, ich lese trotzdem vor. Malen sehe ich als Flügelstürmer viel stärker als auf der 9. Dort war er bisher fast immer komplett abgemeldet. Wie würdet ihr einen 4-2-3-1 mit Tigges in der Startelf sehen, solange Haaland verletzt ist? Hazard und Malen auf dem Flügel, Reus oder Brandt zentral dahinter?
Die Frage haben wir uns auch gestellt schon und dass der Trainer es bislang so nicht probiert hat, zeugt davon, dass er dem ganzen Modell nicht traut. Also ich weiß nicht, vielleicht sieht er einfach Steffen Tigges nicht als Startspieler. Er ist ein guter Joker, der relativ schnell warm wird, wenn er reinkommt, der sofort da ist und ja auch schon ein, zwei Joker-Tore gemacht hat. Aber wenn du so einen Spieler über 90 Minuten hast, dann ist es natürlich eine andere Geschichte zum einen. Zum zweiten beraubst du dir natürlich auch einer möglichen Option für so einen Spielverlauf, wo es mal eben nicht funktioniert. Also ich glaube schon, dass Rose erstmal, oder er hat es ja generell so gemacht, dass er einem relativ engen Kreis an Spielern vertraut. Wir haben ja auch unlängst mal, ich weiß nicht, ob wir im Podcast drüber gesprochen haben, aber diese Suspendierung, nenne ich es mal, von Hazard, Nicht-Nominierung von Hazard damals für ein Spiel, das war jetzt sozusagen ein kleines Signal, aber es war jetzt nicht so das Signal, wo alle aufgeschrien hätten und gesagt hätten, boah, jetzt greift der Trainer aber durch. Und ich hätte mir manchmal ein bisschen mehr Reaktion von ihm erhofft und auch ein bisschen deutlicher so dieses Zeichen an die anderen Spieler von wegen, ey, ihr habt jetzt über Wochen die Chance bekommen und habt sie nicht nutzen können, jetzt kommen mal andere ran. Aber es gibt 4, 5 Spieler, die eigentlich komplett außen vor sind, was diese Gedankenspiele angeht. Ich zähle da immer wieder Paslak auf, ne, oder eben auch Renier, Tigges ist ja nun auch nur eine Einwechseloption. Und Moukoko, haben ja auch viele gesagt, hätte mal eher eine Chance kriegen müssen. Aber jetzt ist er wieder verletzt. Jetzt sieht man, dass er vielleicht auch gar nicht in der Lage war und dass er deshalb auch die Chance gar nicht bekommen hat, weil der Trainer natürlich schon oder die medizinische Abteilung natürlich schon die Werte auch bekommen haben, dass dieser Spieler gar nicht richtig fit ist. Ja, und das ist ein schwieriges Thema. Vielleicht ist der Zeitpunkt jetzt so ein bisschen verstrichen, einfach verpasst worden, wo Rose da ein deutliches Zeichen setzen kann, weil er einfach viel zu lange an gewisse Spieler auch sich nicht rangetraut hat und die sind jetzt alle komplett eigentlich ohne Spielpraxis.
Ich habe währenddessen, die Zuschauer haben es gesehen, die Hörer nicht, die ganzen Hörerfragen nochmal ein bisschen durchgeguckt. Wir haben viele gute noch mit dabei, du musst dich leider ein bisschen kürzer fassen.
Es hilft nichts. Versuch ich mal.
Ja, es wird schwer. Wenn der Chef-Scout ja eh geht, gibt es eine reelle Möglichkeit, dass sich Mislintat im Sommer zu uns verirrt oder hat er in verantwortungsvollerer Position in Stuttgart Blut geleckt, sodass er sich kaum hinter Kehl und Terzic anstellen würde? Naja, wenn der VfB absteigt, sieht das wieder ganz anders aus.
Das wollte ich gerade sagen, das könnte nochmal so eine neue Situation ergeben, aber ich zweifle daran, weil Mislintat auf jeden Fall eine starke Figur sein will, weil er es jetzt schon ist in Stuttgart und weil ich mir nicht vorstellen kann, diese Kombination zwei starke Figuren nebeneinander, Mislintat und Kehl. Ich würde mich da gerne belehren lassen, weil ich die Kombination sehr spannend finde eigentlich und ganz gut für Borussia Dortmund auch. Aber ich weiß nicht, ob der Sebastian da so Lust drauf hat.
Wenn du nur Leute in deinem Team hast, die genauso denken wie du, guckst du immer in die gleiche Richtung.
Das ist richtig.
Und keiner guckt nach links oder rechts.
Ja.
Nächste Frage, aber wir haben ja keine Zeit. Entschuldige, Dirk, ich muss dich unterbrechen. Rolle, ja? Ja, das ist auch so, das ist richtig. Deswegen arbeiten wir so gut zusammen.
Ja, wir gucken komplett in die verschiedenen Richtungen.
Wir sind ein gutes Trio. Das ist super. Ja. Dirk Krampe legt auf PKs gerne mal den Finger in die Wunde, wird hier geschrieben. Ist richtig. Inwiefern sehen sich er und seine Kollegen verpflichtet, unseren Frust in die Spieltags-PKs zu tragen? So nach dem Motto, Herr Rose, unsere Leser oder Hörer beschäftigte unter der Woche vor allem Folgendes. Fänd ich geil, wird da noch geschrieben.
Ja, das macht ja immer der Bijan. Der hat dann ja immer die Zuschauerfrage für Sport Live parat oder oft für Sport Live parat. Ich glaube, da wir automatisch in der Redaktion natürlich auch darüber diskutieren, was gerade nicht gut läuft und wo man mal auch ansetzen könnte, was man den Trainer vielleicht mal fragen möchte, deckt sich das oft mit dem, was auch Fans denken. Also wir lesen natürlich auch in den sozialen Netzwerken, wie Fans ticken und wie Fans denken und wir werden ja auch manchmal direkt angeschrieben und von daher, ohne es ausdrücklich zu erwähnen, dass das jetzt eine Frage ist, die einen Fan bewegt, ist das, was wir dann fragen, oft auch natürlich, das deckt sich. Also das ist gar nicht mal so unterschiedlich.
Bester Podcast, schreibt Lukas. Ich glaube, ich habe eben schon mal was von ihm vorgelesen. Hat das auch geschrieben. Das ist doch ein Trick. Könnt ihr vielleicht mal die enttäuschenden Ergebnisse unter Terzic ansprechen, die der Siegesserie zum Schluss zuvor gingen? Anscheinend haben viele diese Spiele verdrängt. Am Ende spielte man frei auf und hatte einen Titel vor Augen. Und übrigens, ganz interessant dabei, es gab eine Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt und da haben alle gesagt, jetzt ist der Champions-League-Platz futsch. Und dann haben sie alle weiteren Spiele in dieser Saison gewonnen.
Ja, was da passiert ist, ist die große Frage. Bis zu diesem Spiel oder nach diesem Spiel war der Glamour von Edin Terzic natürlich auch schon fast weg. Ja, das da hast du vollkommen recht. Und da zieht ja auch die Frage drauf hinaus. Ich würde den Automatismus auch nicht sehen, dass Terzic es dann direkt wieder anders oder machen würde oder es besser laufen würde. Also vielleicht ist es auch nur ein Beleg dafür, wie diese Mannschaft tickt. Wenn sie will, wenn sie sich konzentriert, wenn sie in der Lage ist, auch dass viele Spieler an ihrem Limit spielen, dann kann sie viel erreichen. Wenn nicht, dann haben wir solche Spiele wie jetzt.
Hallo ihr zwei. Wie viel bekommt ihr von der Stimmung im Team mit? Nach dem Passkommentar von Jude Bellingham in Richtung Nico Schulz wurden Stimmen laut, dass es in der Kabine kriselt.
Das ist dünnes Eis, weil ich Jude Bellingham in dieser...
Ja, du bist doch Wintersportler.
Ja, den sehe ich in dieser Situation doch ein bisschen kritisch auch, muss ich sagen. Und damit bin ich jetzt nicht Mainstream, weil alle finden ihn ja super. Ich finde ihn auch super auf dem Platz und ich bewundere es, wie er relativ konstant auch aufspielt, aber seine Gestiken gefallen mir momentan überhaupt nicht. Dass er eigentlich nach jedem Foul so macht und irgendwie dann auch die Karte fordert, dass er Mitspieler anzählt, finde ich gar nicht schlimm. Das ist Führungsfigur. Kann er ruhig machen. Und wenn es gröbe Böcke sind, also ich kann mich an dem Spiel in Sonntag, da hat Pongracic von Kobel, ich glaube, aber dreimal so richtig eine Ansage bekommen. Mindestens dreimal. Das konnte man am Fernseher ja gut sehen. Ich habe das Spiel ja nicht im Stadion gesehen. Das finde ich ganz normal in so einer Mannschaft. Das muss auch sein. Und gerade wenn Führungsspieler das machen. Und Bellingham ist mittlerweile ein Führungsspieler. Aber er muss natürlich gucken, dass er nicht überpaced, dass er nicht übers Ziel hinausschießt. Auch Diskussionen mit Schiedsrichtern, die er sich öfter leistet. Ich würde mal sagen, der ist halt noch sehr jung und vielleicht würde ich das deshalb auch auf jeden Fall tolerieren, weil er einfach vom Typ her ansonsten gut ist. Aber da muss er gucken, dass er sich ein bisschen besser in den Griff kriegt. Stimmung im Team ist naturgemäß nicht gut. Das wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Also wenn jetzt noch alle sagen würden, ja, egal, super, ne? Kann naturgemäß nicht so sein. Und natürlich geht man sich, wenn man sich jeden Tag sieht, und das sind natürlich dann auch alles Egoisten, würde ich mal sagen, die gucken auch erstmal sehr viel auf sich, sonst wären sie auch nicht dahin gekommen. Und dann knallt es da auch schon mal. Das finde ich aber ganz normal.
Das ist der Vorteil, dass wir nicht jede Woche miteinander Podcast machen, Dirk.
Meinst du, da wird es auch knallen? Oder?
Ah, ich weiß nicht. Es wäre ja dann nur einmal die Woche.
Dafür bin ich zu lieb.
Ach, okay, alles klar. Frage an den Serie A-Experten Sascha. Juventus hat sich doch vor einiger Zeit dieses schweineteure Medical Center gegönnt. Hat sich das bisher ausgezahlt? Wäre das nicht eine sinnvolle Investition für den BVB? Kann ich nicht so sagen. Ich weiß, dass sie das organisiert haben, gekauft, gebaut, wie auch immer. Aber da müsste ich natürlich jetzt mal schauen, ob die weniger Verletzte haben als vorher. Gefühlt irgendwie nicht, aber es ist nur ein Gefühl. Müsste ich halt mal nachgucken.
Es gibt keinen Bundesligisten, der nicht versucht, eine optimale medizinische Betreuung zu gewährleisten. Und das ist auch in Dortmund so. Nichtsdestotrotz gibt es da offensichtlich auch, oder ganz offensichtlich ist es ja so, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen noch was korrigieren kann oder muss.
Moin von Sylt und sorry für den Druck, aber euer Podcast ist ein Wochenhighlight. Ja, die hatten sich schon gewundert, die Hörer, also Michael vor allem, wo denn der Aufruf zu den Fragen bleibt, weil in den letzten beiden Wochen haben wir immer am Dienstag aufgezeichnet, weil donnerstags ja schon das nächste Spiel anstand. Also da müsst ihr euch wieder drauf einstellen, jetzt meistens wieder mittwochs oder donnerstags. Und er fragt, herrscht eine Unwucht mit Hierarchieproblemen im Kader? Braucht es einfach wieder mehr Naturdrecksäcke, die das Stadion und das Team pushen und dem Gegner wehtun? Fehlt euch auch Aggressivität?
Ist keine Neuigkeit, das hat, glaube ich, auch der Verein selber längst erkannt. Wir haben das ja auch schon mal thematisiert, dass der Umbruch, glaube ich, schon vor 2 Jahren hätte beginnen sollen. Dann kam Corona, was alles schwieriger gemacht hat. Aber dass dieser Kader jetzt nicht optimal austariert ist, was so die Typen und was auch die Typen als Fußballer oder eben die Typen als Mensch angeht, ist jetzt keine Neuigkeit. Also da wird sich auch einiges tun. Ich glaube, man muss ein bisschen weniger Shishi und ein bisschen weniger tollen Fußball und ein bisschen mehr Kampf, das wird, glaube ich, schon ein Ziel sein auch.
Shishi-Fußball bist du von deinem Lieblingsverein ja eh nicht gewohnt, ne? Wir nennen den Verein jetzt nicht.
Mein Lieblingsverein
spielt eher anderen Fußball.
Spielt in der
Arbeiterfußball.
In der Regionalliga und versucht sich gerade dort hochzukämpfen.
Ist klar. Lukas schreibt schon wieder, bester Finanzpodcast, das ist wirklich ein Trick, da falle ich jetzt nicht mehr drauf rein. Außerdem haben wir die Frage eben schon beantwortet. Ja. So, aber wir haben noch ein paar, die wirklich gut sind. Ich muss die mit reinnehmen, es hilft nichts. Jetzt muss ich ein bisschen scrollen, das habe ich mir fast gedacht, dass das dauert. Ist Adeyemi für außen geplant?
Ja, schon, ne? Also kein zentraler Stürmer, eher Sancho als Haaland-Ersatz.
Über die U19-Spieler, die vielleicht den Sprung schaffen könnten, haben wir eingangs sehr intensiv gesprochen. Hier wird auch nochmal über Gittens diskutiert, beziehungsweise er erwähnt, ja, das ist natürlich wirklich ein toller Spieler, machen wir uns nichts vor. Also bei ihm sind die Chancen relativ hoch, dass er bald mal bei den Profis auftaucht. Was haben wir denn hier noch? Oh, da muss ich nochmal weiterschauen. Oh, da wird der Präsident eines großen Landes beleidigt. Das möchte ich hier jetzt nicht so vorlesen, auch wenn es inhaltlich natürlich völlig korrekt ist. Was haben wir noch? Ab April werden die Dauerkarten für die letzten 4 Heimspiele aktiviert. Wie häufig werden wir in dieser Saison noch ein ausverkauftes Westfalenstadion erleben? Also sind da noch 4 Heimspiele, was sagst du, wie viele ausverkauft?
Ich glaube 1.
Echt? Nur das gegen Leipzig?
Ja. Außer es gibt eine Konstellation, wo es beim letzten Heimspiel, ich glaube, das ist dann Hertha, richtig? Wo es wirklich noch um alles geht. Dazu müsste die Mannschaft aber vorher natürlich dementsprechend schlecht spielen.
Als quasi Italo-Latino wird Sascha hohe Stilkompetenz besitzen. Wie bewertet ihr die Heimtrikots, die aktuell zum Fanvoting bereitstehen? Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen, ja. Sind ja 9, glaube ich, die zur Auswahl stehen. 1-2 fand ich richtig gut. 1 habe ich so im Kopf, war richtig schrill. Da habe ich gedacht, okay, das schmerzen dir die Augen, wenn du da länger hingucken musst. Ich sage jetzt aber nicht welches, will auch keinen beleidigen. Ja, ich finde, das ist an sich eine ganz kreative und gute Geschichte. Vielleicht auch so ein bisschen als Wiedergutmachung dafür, dass das mit diesem Logo passiert ist und so weiter und so weiter. Wollen das Thema ja nicht wieder aufwärmen, aber Fans kritisieren ja immer gerne oder es ist ja immer jeden Sommer der gleiche Reflex, dass dann eben viele das auch nicht gut finden. Manche finden es super. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern dadurch, aber ich finde gut, dass man die Fans einbezieht.
Das finde ich auch sehr, sehr gut. Es gab ein Trikot, das ein bisschen viral gegangen ist im Vorfeld. Das hat es nicht in die Top 9 geschafft. Das fand ich sensationell unten mit der Skyline von Dortmund. Mhm.
Stimmt, das war gut, ja.
Ja. Mhm. Da hätte ich schon erwartet, dass das den Sprung in die Top 09 schafft. Leider nicht. Hier wird noch ein bisschen gefragt in Richtung Matthias Sammer. Wurde er jetzt angekündigt? Also Sammer hat gesagt, ja, ich mach weiter. Gibt es dafür eine Berechtigung, dass er weitermacht, wird gefragt.
Ich glaube schon. Der ist ein streitbarer Geist, aber das habe ich zumindest so erlebt, wenn ich ihn bei Eurosport und wo war er hinterher noch?
War er nur bei Eurosport? Jetzt ist er bei Amazon.
Bei Amazon. Der legt halt den Finger gerne in die Wunde und der macht es auch schonungslos. Und ich glaube, dass nur das, da haben wir eben drüber gesprochen, oder hast du eben angerissen, nur das bringt dich auch weiter als Club. Wenn du immer alles nur alles super und so weiter, wirst du nicht weiterkommen. Und ich glaube schon, dass er sehr, sehr deutlich ist in diesen Runden, die sie da haben. Und das kann eigentlich nur dem Verein gut tun.
Jetzt kommen hier noch so ein paar Fragen, die wir auch schon diskutiert haben. Oh, Gerhard Schröder wird hier erwähnt.
Da müssen wir nicht drüber reden, glaube ich. Finde ich eine komplett richtige Entscheidung. Wird ihn jetzt nicht besonders kratzen, sage ich jetzt mal einfach so. Höchstens, weil sein Ego vielleicht ein bisschen dadurch angekratzt wird, aber trotzdem als Verein ist es ein Signal und es ist auch die richtige Entscheidung.
Warum war der überhaupt Ehrenmitglied?
Kann ich dir nicht beantworten.
Ist doch Hannoveraner.
Oder? Ja.
Gut. Ich erinnere mich aber auch mal ein Foto. Ich erinnere mich auch mal ein Foto, super Deutsch, ne? Ich erinnere mich auch mal an ein Foto, was er gemacht hat mit einem Schal von Energie Cottbus. Kannst du dich da auch noch dran erinnern?
Ja, dann war er da mal irgendwo eingeladen und musste natürlich auch mit dem Schal posieren. Das würde ich jetzt alles nicht so hochhängen. Also ich glaube, man ist in Dortmund nicht traurig, dass das Kapitel aber auch jetzt beendet ist. Viele wussten vielleicht aber auch gar nicht, dass er überhaupt Ehrenmitglied ist. Also, von daher ist es jetzt auch keine Geschichte, die unglaublich hohe Wellen schlagen wird weiter.
Hier trenden noch bei Twitter 100 auf der Autobahn und, was haben wir noch? Nee, das ist schon wieder weg. Ah nee, Rosis Nummer. Hast du Rosis Nummer schon?
Ich habe Roses Nummer.
Okay, alles klar. Kennst du Rosis Nummer noch? Überleg mal kurz.
Hier mit ja, diesem Neudeutsche Welle-Hit.
Ja, ja.
Ja, ja, genau. Spider-Murphy-Gang? Oder
ja, ich glaube ja.
Ja.
Mhm. Ja. Ich glaube 32658.
Ja, irgendwie so.
Kann das sein?
Ja. Herr Stinkst, die ganze Nacht, bla bla bla.
Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Komm, wir lassen das. Ganz kurz noch was zum Spiel in Mainz, weil wir haben jetzt schon eine Stunde miteinander geplaudert. Wir mussten auch schon einige Hörerfragen rauslassen, auch wenn sich ein paar thematisch ein bisschen wiederholt haben. Es tut mir leid, wenn wir nicht alle besprechen konnten. Es sind aber wieder sehr, sehr viele gewesen, über 40 Kommentare unter meinem Tweet. Danke dafür, wissen wir sehr, sehr zu schätzen. Paar Worte noch zum FSV Mainz 05 beziehungsweise zu dem Spiel.
Ja, der nächste Charaktertest sozusagen, das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber natürlich muss die Mannschaft jetzt es auch hinkriegen, diese Saison ordentlich zu Ende zu spielen. Und das ist gar nicht so einfach, vor allem, weil dir tatsächlich natürlich auch wichtige Spieler fehlen werden. Marco Reus wird zurückkehren, das ist schon mal eine gute Nachricht. Haaland wird weiter fehlen, das ist sowieso noch ein Rätsel. Da müssen wir auch nochmal aufdröseln irgendwann. Bin gespannt, wie schnell und ob das überhaupt noch was wird. Sag ich jetzt mal so ein bisschen, mal gucken. Also sehr merkwürdig auf jeden Fall. Und dadurch, dass so viele Spieler fehlen, wird es zwangsläufig auch eine Chance geben für andere aus der zweiten Reihe. Und ich glaube, man muss jetzt einfach gucken, man hat jetzt eine ganze Trainingswoche gehabt, man hat also dieses aus Glasgow, dann direkt nach Augsburg, da würde ich sagen, okay, da kann man sicherlich verstehen, dass es dann vielleicht nur eben zum Punkt reichte, aber jetzt hat man eine ganze Trainingswoche gehabt und jetzt muss man der Mannschaft auch anmerken, dass sie die Saison vernünftig zu Ende spielen will.
Mal sehen, ob das so funktioniert. Bist du im Stadion?
Ja, tatsächlich.
Viel Spaß.
Ja, meins ist sehr nett.
Ja, finde ich auch.
Also super.
War auch schon ein paar Mal da.
Ja.
Gefällt mir sehr, sehr gut. Das war's. Wir sind durch. Wie war dein erster Podcast?
Aufregend.
Ah, okay.
Also eigentlich nicht anders als die anderen, ja. Wenn man dann irgendwann mal einen Ausblick ausblendet, dass da eine Kamera steht.
Jetzt gucken wir nochmal rein.
Jetzt gucken wir nochmal
rein. Vielen Dank, dass ihr reingehört und zugeschaut habt, je nachdem, für welche Variante ihr euch entschieden habt. @dirkrampe bei Twitter, @rnbvb, @sascha_staat, ruhrnachrichten.de, jeden Morgen um 6.30 Uhr, BVB Kompakt. Und wir haben noch ganz viele andere Formate für euch, die ihr bei uns auf unserer Internetseite finden könnt. Das war's für diese Woche. Wir hoffen auf ein tolles Spiel in Mainz, ein erfolgreiches Spiel für den BVB und hören uns dann ja, wahrscheinlich in 7 Tagen wieder. Tschüss.
Tschüss. We'll be right back.